Unverfroren, fröhlich mit
Fleiß.
Folge 39, dritter Versuch.
Genau, wir sind ein bisschen entnervt und hoffen nur, dass es nicht ganz so sehr zum Ausdruck kommt, weil wir haben ein paar technische Probleme mal wieder.
Und wir wollen vorab aufzeichnen,
weil
genau
ich mit dem Mann ein paar Tage verreise, der hat nämlich Geburtstag. Er soll eine schöne Zeit haben.
Die Leute fragen immer, warum du sagst mit dem Mann.
Ich wurde gebeten, Liebe, der liebe Mann zu sagen, aber ich finde, ist das nötig?
Mit dem lieben Mann, sollst du sagen?
Ich gehe, also gut.
Also welcher Mann ist rund um die Uhr lieb? Da haben wir ja schon das letzte Mal drüber gesprochen.
Ja, und auf der anderen Seite kann man doch davon ausgehen, dass ich einen lieben Mann habe, sonst hätte ich keinen Mann, oder? Oder ist diesen Mann jedenfalls nicht.
Also man kann davon ausgehen, dass du diesen Mann liebst.
Genau.
Weil sonst hättest du ihn ja nicht.
Der überwiegend meiste geliebte Mann und ich fahren anlässlich seines Geburtstags ein paar Tage weg. Mhm. Und damit ich nicht.
Weil er das liebt.
Weil er gerne mal auch auswärts zu zweit feiert. Wir gehen in ein Konzert, wir gehen schön essen, wir gehen ins Museum. Wir machen in einer erhöhten Schlagzahl schöne Dinge.
Um danach entspannt, kann er sich wieder entspannt aufs Sofa zurückziehen.
Und sagen, was willst du eigentlich? Wir haben doch so viel erlebt in diesem Jahr.
Ja.
Naja, deswegen zeichnen wir vorher auf. Sonst hätte ich dieses ganze Equipment in dem geplant sehr kleinen Köfferchen mitnehmen müssen.
Ja, also heute ist Dienstag und nicht Donnerstag.
Mhm, um es gleich zu sagen. Es kann natürlich sein, wenn wichtige Dinge passieren, werden wir nicht ganz à jour, aber wir hoffen mal,
dass mal ausnahmsweise nichts wirklich schlimm Wichtiges passiert.
Als ich mit dem Schreiben angefangen habe, habe ich fürs Feuilleton von der Frankfurter Tageszeitung als freie Journalistin gearbeitet.
Fürs Feuilleton?
Ja, fürs Feuilleton.
Vornehm.
Und für die Wochenendausgabe. Und dann wurde ich am Mittwoch gefragt, was ich Samstag vorhabe, ob ich schon was vorhätte. Und dann habe ich natürlich gesagt, nein, weil ich dachte, bestimmt ein toller Empfang, weißt du, mit mega schicken Häppchen und Champagner und
also Spaß. Irgendwas richtig Tolles.
Richtig, richtig Tolles. Ah, sagte der Feuilleton-Chef, das wäre super. Da könnte ich doch in den Kirschgarten gehen, in Tschechows Kirschgarten, von so einer französischen Schauspieltruppe in irgendeinem Hinterhoftheater in Frankfurt. Und dann habe ich gedacht, ah, Gott sei Dank, ich kein Französisch. Ich habe gesagt, tut mir leid, aber ich hatte nur großes Latinum. Ich werde nichts verstehen. Dann sagt der zu mir, ein guter Journalist schafft auch das. Der hatte einfach selber keinen Bock, da hinzugehen. Gut, dann bin ich in dieses Stück gegangen. Es ist halt Tschechows Kirschgarten. Das ist, wenn man vorher was darüber gelesen hat, weiß man so ungefähr, worum es geht.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, worum es geht.
Jedenfalls habe ich die ganze Vorstellung abgesessen. Und dann kam das Stück nochmal auf Deutsch.
Hintendran.
Und dann habe ich so Angst gehabt, dass vielleicht einer der Darsteller einen Herzinfarkt haben wird oder irgendwas Spektakuläres passiert und ich wäre nicht dabei, dass ich es mir auch noch angeguckt habe. Also man weiß nie. Also jedenfalls ist es heute Dienstag. Wir hoffen, bis Donnerstag ist alles geht alles seinen geregelten Gang und wir verpassen nichts Großes.
Ja, du, man muss sagen, du warst sehr viel auf Tour jetzt. Also morgen gehst du auf Tour.
Mhm.
Morgen ist für euch gestern. Nur, dass ihr es versteht.
Ja.
Morgen ist für euch gestern. Ja, genau. Also Mittwoch geht Conny auf Reise, deswegen sitzen wir Dienstag hier. Aber du warst auch schon letztes Wochenende unterwegs.
Genau, wir haben eine Reise abgefeiert, die ich von zwei Freundinnen geschenkt bekommen habe. Wir schenken uns immer so kleine Trips, weil wir finden, dass schöne Zeit gemeinsam besser ist als irgendwelche Dinge, die man sowieso nicht braucht. Und da waren wir in Augsburg zwei Tage. Und
das ist ja nicht das Erste, auch wenn man sagt, wir machen uns mal ein richtig tolles Wochenende, denkt man ja vielleicht an Paris, an Berlin, wilde Zeiten oder Rom oder keine Ahnung. Augsburg ist jetzt so auf der Wunschliste bei den meisten wahrscheinlich nicht so weit oben.
Aber diese mittelgroßen Städte haben ja den charmanten Vorteil, dass man in zwei Tagen relativ viel sehen kann von den Städten. Also es ist übersichtlicher. Man ist nicht so überwältigt, wie wenn man jetzt wegen zwei Tagen braucht man eigentlich nicht nach New York zu fahren. Das ist aussichtslos. Außer man sagt, okay, ich gehe nur dahin und nur dahin, aber will man dafür so lange fliegen? Also.
Und man hat, glaube ich, in diesen riesigen Städten, das ist ja auch schon in Berlin ein bisschen so, hat man immer das Gefühl, vielleicht habe ich jetzt die falsche Option gewählt.
Ja.
Also wie. Ja, die Entscheidungsforschung sagt ja auch,
wenn man sich gegen
je mehr Angebote, umso schwieriger die Entscheidung und umso größer oft nachher das Gefühl,
umso schlechter fühlt man sich, weil dass man das Falsche gewählt hat.
Das war leider falsch.
Mhm. Naja, aber in Augsburg war sehr schön. Wir haben viel gesehen, wir haben gut gegessen und wir haben uns prima verstanden.
Was kann man denn in Augsburg angucken?
Wir waren in dem Glaspalast, heißt das. Das ist das Museum für moderne Kunst. Da war eine sehr schöne Ausstellung. Dann waren wir in Brechts Geburtshaus.
Oh, Brecht. Bertolt Brecht. Das genau. Könnt ihr jetzt als Erkenntnis gewinnen für die, die es nicht wussten.
Ist in
Kann Augsburg. Man mal so einstreuen irgendwo abends. Ach ja, Augsburg, da ist ja Brecht geboren.
Und der ist sehr oft umgezogen. Also seine Familie ist oft umgezogen innerhalb von Augsburg. Also es gibt verschiedene Brechthäuser, aber nur eins, in dem quasi seine Anwesenheit so dokumentiert wird. Und dann waren wir in der ältesten Sozialsiedlung der Welt, in der Fuggerei heißt das. Das ist so ein kleiner Stadtteil, der im 16. Jahrhundert gegründet wurde.
Waren die Fugger nicht irgend so ein Adelsgeschlecht aus Süddeutschland?
Ja, die waren, aber die haben ja so eine strikte Ständeordnung damals gehabt. Also sie haben sehr lange gebraucht, obwohl sie schon sehr reich waren, bis sie sozusagen in die oberste Kaste, kann man sagen, aufgestiegen sind. Und die waren eine Zeit lang, glaube ich, die reichsten in Europa oder so. Aber sehr sozial angestellt anscheinend. Und das gibt es halt immer noch. Es wird immer noch bespielt, ist natürlich renoviert. Also die Häuser sehen noch sehr urtümlich aus, aber innen drin ist es sehr hübsch gemacht. Und man wird zugelassen, wenn man A, bedürftig ist, B, katholisch und C, so und so oft im Jahr oder in der Woche betet. Und dann zahlt man, glaube 88 Cent im Jahr oder so.
Für eine Wohnung?
Mhm. Und die Wohnungen sind zwischen 30 und 140 Quadratmeter groß. Also es wohnen alte Menschen da, Singles, Familien mit Kindern. Das ist schon toll.
Und ja, haben so guck mal, ab und zu ein Gebet.
Ja,
schon fix. Ja, besser als jede Mietpreisbremse genau. Anscheinend.
Ja, ist eine tolle Sache.
Ja, aber du musst katholisch sein. Also du musst noch in der Kirche sein.
Genau. Da ich noch nie, ich war mal evangelisch, aber gut.
Ich war mal katholisch. Mhm. Ja, ist auch schon länger her.
Ja.
Ja. Ja, das ist Augsburg. Mhm. Ich war einmal in Augsburg.
Schon eine Reise wert.
Das fand ich auch sehr hübsch. Ich war zu einer Lesung da war ich so ein paar Stunden vorher da, weil ich ja so ein Pünktlichkeitsgen habe. Und da bin ich ein bisschen, das ist meine Kaffeemaschine, die sich jetzt abmeldet nach dem zum dritten Versuch Podcast. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen die Stadt angeguckt und dann habe ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, da habe ich an der Rezeption des Hotels Bodo Kirchhoff getroffen. Mhm. Nachts da.
Ah.
Nach der Lesung.
Ja.
Und dann sagt er, ich hatte auch Lesung. Mhm. Und dann sage ich, prima. Ja, wir kannten uns irgendwie aus Frankfurt. Und dann sagt er, bei dir war es bestimmt voll. Und dann sage ich, ja.
Ja, war eben nicht so.
Und da war er irgendwie angefressen, ja. als hätte ich ihm sein Publikum abgezogen oder andersrum oder keine Ahnung was. Ja, also. Ja.
Aber wie gesagt, Augsburg kann man gut mal haben.
Augsburg kann man gut haben und wir fahren jetzt bald auch weg.
Wir fahren...
Erstmal war die Conny in Augsburg, jetzt fährt sie mit dem liebsten Mann, fährt sie jetzt auch weg, drei Tage und dann endlich fahren wir mit dieser jährlichen Freundinnenreise, die wir machen, nach Madrid.
Und das jährt sich jetzt, wir sind jetzt zum 11. Mal sind wir weg.
Nein, wir waren, die erste Reise war zu meinem 50.
Aber sind wir ja nicht
und
gleich
ich werde 63.
Wir sind aber nicht gleich in dem Jahr deines 50. gefahren, sondern ein Jahr später, oder?
Ja, in dem Frühjahr, glaube ich.
Ja.
Und wir waren dann einmal nicht wegen Corona. Da hatten wir irgendwie, da war es mit den Reisezielen schwierig. Mhm. Und also wir waren 11 oder 12. Es ist das 11. oder 12. Mal. Wurscht.
Aber es ist immer schön.
Es ist immer sehr schön. Die Wahl des Ortes ist kompliziert. Weil wir sind zu viert und das heißt, man muss ja immer gucken, wer war wo schon. Mhm. Wie oft vor allem. Und dann irgendwas finden, dann haben wir eine in der Truppe, die möchte es immer warm haben.
Ja.
Was im November eine gewisse Herausforderung ist, wenn man nicht, keine Ahnung, sonst wohin fliegen will.
Und es kollidiert ein bisschen mit meiner Theorie, dass Städte, in denen es eigentlich nie so richtig warm ist, viel besser darauf auf schlechtes Wetter vorbereitet sind, also auf Aktivitäten, die man auch bei schlechtem Wetter macht, als Städte, die sich quasi suhlen in den Möglichkeiten, im Straßencafé zu sitzen oder so. Da gibt es dann, wenn es regnet, dann ist man dann wirklich gelatzt.
Dazu muss man sagen, dass dein, das haben wir ja schon oft mitbekommen auch, oder alle, glaube ich, dass dein, was du als schlechtes Wetter bezeichnest, ist für andere eigentlich schon kurz vor Weltuntergang. Ja, Vollkatastrophe. Ja. Also du hast ja eine sehr hohe Frustrationstoleranzschwelle für Wetter.
Ja, das stimmt.
Ja gut, ist normal, ist ja Herbst, da ist es mal grau. Ja, schau mal, wie schön die Blätter sind. Ja. Ja, die alles vollsauen.
Ja.
Okay. Ja, diese herrlichen Blätter. Jedenfalls haben wir eine, die immer gerne südliche Gefilde will. Und jetzt haben wir uns diesmal auf Madrid geeinigt. Mhm. Und ich war schon mal in Madrid, du noch nie, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Ich war mit 17 oder 18 in Madrid, nicht mal das kann ich mich mehr erinnern, wie alt ich war. Und das Erstaunliche ist ja, man sollte doch denken, ich war ja nicht 3 oder 2. Mhm. Also ich war ja eine junge Erwachsene, sehr junge Erwachsene. Und dass da irgendwelche Spuren in meinem Gehirn sind, wo ich sage, oh, das war so ein fantastischer Moment. Aber ich muss sagen, alles, was so Spanien, Barcelona, Valencia, Madrid, das mischt sich so. Mhm. Und ich kann mich nur noch an so ein Gesamtgefühl erinnern, dass ich so sage, ja, das war schön.
Mhm. Ja, da, immerhin.
Ja,
also mir hat's für die Vertiefung fahren wir jetzt halt noch mal hin.
Ja, aber das Komische ist doch auch von unseren letzten Reisen. Ich kann mich oft noch erstaunlicherweise an Museen erinnern, in denen wir waren. Mhm. Oder wenn wir eine tolle Ausstellung gesehen haben. Oder an dieses wunderbare Museum in Kopenhagen, wo man erst rausfahren musste. Da gab es sehr leckere Brote und in einem Raum war so eine Art Sprungbrett.
Ja, ja, nach draußen.
Und da haben wir die Ausstellung gesehen von dieser Japanerin.
Mit den Punkten.
Mit den Punkten, die auch, die so ein bisschen Schizophrenie-Probleme hat, um es freundlich zu sagen.
Und eigentlich dauerhaft in der Psychiatrie lebt, in New York, ne?
Ja.
Oder lebte.
Und die auch für Louis Vuitton schon mal so eine Taschenkollektion gemacht hat. Die heißt irgendwas mit Y und K, der Nachname, aber okay.
Kusama Yayoi. Kusama Yayoi.
Ah gut, da war vorne das K und nicht hinten.
Oder aber Yayoi okay. Kusama, so rum.
Yayoi Kusama, guck mal. Y und K.
Ja, super.
Das ja, sind, läuft. Aber so funktioniert ein bisschen mein Gehirn. Und das gibt mir manchmal schon zu denken, wenn ich Leute höre, die genau aufzählen, was sie wie erlebt haben. Und ich denke so, war ich da überhaupt mit? Mhm. Und dann sagen andere, na klar warst du mit, du hast doch da das. Und dann, nee. Auch meine Schulzeit habe ich noch so, ja, ich habe schon Erinnerungen, wie meine erste beste Freundin hieß, die ist aber dann weggezogen. Und wie das so ungefähr war. Mhm. Aber es ist eigentlich immer, was mir als Erinnerung bleibt, ist eher immer ein Gefühl.
Ja, und geht mir ganz ähnlich und ich habe dann immer den, also was ich so schade daran finde, dass ich das Gefühl habe, das verkürzt mein Leben, weil ich mich so auf die Länge, weißt du, wenn man so ein Ereignis an das andere, wie so eine Perlenkette, da habe ich so ganz große Lücken. Also meine Perlenkette ist sehr, sehr kurz, vielleicht mehr ein Armband.
Aber meine Perlenkette hat auch wie so kahle Stellen, dass man denkt, da hätten aber noch ein paar Perlchen draufgepasst.
Ja, also es ist ein komisches, also für diesen Verlauf habe ich so gar keinen Gefühl. Manchmal erinnere ich mich an Sachen, die ich gemacht habe, als ich studiert habe, Urlaube auch und so. Und da habe ich dann, denke ich schon, ah, das ist ganz schön lange her, das ist ganz zufriedenstellend. Aber an und für sich finde ich, also es ist ein dürftiger Ertrag. Eigentlich hatte ich hatte mir schon mal vorgenommen, wenn immer mehr was durch den Kopf schießt, manchmal hat man ja wie so Flashes, dann schreibe ich es einfach auf und hebe und sammle diese Zettel.
Ja, ich hab ja auch eine Weile studiert, das war jetzt nicht irrsinnig lang, aber vielleicht so 2,5 Jahre oder 2 Jahre. Da sollte man doch denken, da war ich ja auch schon mit der Schule fertig, dass ich da irgendwie mich an Professorinnen erinnere oder an Professoren. Professorinnen, glaube ich, waren überhaupt keine da.
Nee, nur Professoren gab es.
Waren nur Kerle.
Das hatten wir nicht.
Aber gar nichts. Mhm. Ich weiß noch, dass ich mir ganz am Anfang, wie so eine Mörderangeberin, habe ich mir so ein Sweatshirt gekauft mit Uni Frankfurt.
Echt?
Ganz peinlich,
wenn man
das
heute.
Das hattet ihr nicht.
Nee.
Doch, das gab's da. Und dann hatte ich so ein Gefühl, so wenn ich den anhab, sieht jeder, dass ich schon Studentin bin. Boah, nicht mehr in der Schule und auf dem Weg zu ganz Großem. Mhm. Ja. Das ganz Große ist nicht gekommen.
Ich habe Pädagogik studiert, da war man nicht auf dem Weg zu ganz Großem unterwegs. Das war mir schon damals klar.
Ja, ja. Ja, also das, ja, da sind so blinde Flecken. Mhm. Ich weiß noch, ich erinnere mich ja auch an Reisen, aber auch nur so ganz, ja, so ganz selektiv. Ich weiß, ich war mal in Südfrankreich und habe mich verliebt. Mhm. Und ich weiß noch genau, wie der aussieht. Also dieses Foto, was ich dann auch...
Hast du ein Foto?
Ich hatte ein Foto, ja. Mhm. Und der hatte so einen ganz ausgeprägten Schnauzer, Hans Werner.
Der hatte einen Schnauzer?
Der hatte einen Schnauzer, fand ich gut. Mhm. Fand ich echt gut. Ich muss sagen, mein Vater hat schon immer einen Schnauzer. Mhm. Wahrscheinlich bin ich Schnauzer Gebräck. Ich war, bevor der Schnauzer wieder in wurde, fand ich Schnauzer eigentlich immer ganz gut.
Ich hatte auch einen Freund, stimmt, mein erster, also mein zweiter Freund, der hatte auch einen Schnauzer und der hat sich dann mal, da war ich 2 Tage irgendwo verreist und ich kam zurück und hat er den sich abrasiert und es war so ein Gefühl, als würde da plötzlich ein völlig fremder Mann liegen.
Was wollen Sie eigentlich hier?
Genau. Ja, ich habe naja, gut, also Ihres Schnauzers gewinnt. Wie hieß der?
Hans Werner aus NRW. Mhm. Also Hans Werner ist ja auch kein sehr südfranzösischer Name. Ja. Also da war ich hin. So, das weiß ich noch. Ich weiß noch nicht mal mehr, hatten wir Sex? Fragezeichen.
Weißt du nicht?
Keine Ahnung.
Na, das war ja dann nicht so berauschend. Kein Lebens.
Also das hat jedenfalls keine
das Erlebnis.
Nee, es hat jetzt keine nachhaltigen Spuren hinterlassen. Ich glaube auch, wir hatten keinen. Mhm. Weil ich gar nicht so lange in Südfrankreich war und überhaupt.
Ihr habt euch nachher nicht, es gibt ja auch so, da schreibt man sich und dann sieht man sich nochmal und so.
Ich glaube, wir hatten nochmal Kontakt, aber selbst das, also ich frage mich wirklich, was in meinem Gehirn los ist.
Du hast ja wahrscheinlich andere Schwerpunkte.
Mein Freund sagt dann zum Beispiel, wenn er sich irgendwas nicht merken kann oder so, sagt er, die Kapazitäten sind voll. Ja, aber waren meine schon mit 17 voll?
Nee, du hast vielleicht einfach, du hast das Regalfach, das du damit belegt hattest, wahrscheinlich für was anderes gebraucht, schätze ich.
Ich frage mich nur, wofür. Aber vielleicht wird sich das irgendwann später rausstellen.
Ich hatte aber auch in Südfrankreich mal eine Liebelei. Natürlich mit einem Franzosen, ist klar. Und das Lustige war...
Naja, ist ja nicht klar, wie das
ist. Ach so, stimmt. Ja. Das Lustige war, ich habe ja großes Latino gemacht. Ich hatte keine dritte Fremdsprache. Eigentlich hatte nur Englisch und Latein, kein Französisch. Und konnte mit dem quasi gar nicht reden. Der konnte, und er konnte kein Englisch.
Aber...
Es war Dufte.
Fürs Küssen hat es gelangt.
Und für alles andere auch. Und der kam aber dann... Ich war damals schon ausgezogen von zu Hause. Hatte schon in der WG gewohnt. Und da rief meine Mutter irgendwann vormittags an und sagte, da habe ich jetzt den Namen vergessen, sagte, hier ist ein Maurice oder sowas, der wollte dich besuchen. Und da habe ich gesagt, Mama, nein, sag doch bitte, ich bin ganz lange verreist. Ich schäme mich noch ein bisschen dafür, aber ich hatte ihn auch nicht eingeladen. Also er stand dann einfach bei meinen Eltern in der Bäckerei und wollte mich besuchen. Ja.
Wer weiß, was daraus hätte werden können. Du weißt, du hattest Sex, aber du weißt nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß noch, wie er heißt, weil ich nicht so ein oberflächliches Biest bin, das nur an körperliche Sachen denkt. Ich weiß noch genau, wie er heißt.
Mangels Austausch, Kommunikationsmöglichkeit musste man nur an körperliche Sachen denken. Es gab ja nichts anderes. Wir hatten ja sonst nichts.
Vielleicht wäre das die Lösung für viele Probleme, dass man gar nicht über Dinge spricht.
Ja.
Dass man einfach wie irgendwie, wie im Tierreich sich ein bisschen paart und dann sagt,
das
Dankeschön, tschüss.
Das sagt ja diese eine indischstämmige Comedian, die in New York lebt, den wir beide folgen auf Instagram. Niemals fragen, wie es jemand geht. Am Ende kriegt man eine Antwort und dann ist man in Dingen drin, die man einen gar nicht interessiert. Sie würde auch ihre Kinder nicht fragen. Das würde einem sehr viel...
Sie sagt, auf die Frage, wie geht's dir, kommt nie eine erfreuliche Antwort.
Genau.
Sondern eigentlich immer eine Form des wie auch immer ausgearteten Wehklagens.
Genau, und dann müsste man was tun und man müsste vielleicht helfen und so weiter.
Aber sie sagt, sie fragt morgens, was steht heute an?
Genau.
Was haben wir zu erledigen? Und dann höre ich schon da draußen die Stimmen, oh, wie herzlos kann man sein als Mutter. Ich finde, so ein gewisser Pragmatismus, gerade als Mutter, kann sehr gut für alle Beteiligten sein.
Für alle Beteiligten, nicht nur für die Mutter, sondern auch für die Kinder.
Auch für die Kinder, die auch nicht stündlich Wasserstandsmeldungen über ihr emotionales Befinden abgeben wollen. Und vor allem in einem gewissen Alter auch schon gar nicht an die Eltern.
Ja, ich habe jetzt was, ich schreibe jetzt was, ich habe jetzt ein Thema Kritikfähigkeit. Und da habe ich mich ein bisschen, natürlich bei solchen Sachen muss man sich ein bisschen einlesen und so weiter. Und dann habe ich den Satz, es geht ja nicht nur darum, dass man Kritik äußert, sondern auch, wie man Kritik aufnimmt. Und da gibt es dann diesen Begriff des wertschätzenden Kritisierens. Weißt du, wo du erstmal so einen riesen Bombast an, das heißt, ich mag dich wahnsinnig gerne und du machst ja das alles so toll und so. Weißt du, wo du erstmal so 5 Seiten runter erzählst, was fantastisch.
Um dann zu sagen, eine ganz kleine Kleinigkeit.
Und das Fantastische ist ja, dass sich in der Wahrnehmung dessen, der gerade quasi Tonnen von Wertschätzung über sich hat ergehen lassen, dann ja sowieso nur diesen Halbsatz für sich rausnimmt und den ganzen anderen Kram sofort vergessen hat und denkt, ich habe einen Fehler gemacht. Du
bist das kennt man ja aus Beziehungen.
Yeah.
Wenn einer sagt, und es ist alles so toll und ich genieße es so, du bist die Frau meines Lebens. Aber es wäre schön, wenn du, da bleibt nur, aber es wäre
schön.
Der ganze Rest.
Dann denke ich, kann man es doch gleich sagen, wie es ist.
Ja, raus damit, ja. Meinst du?
Eine Kollegin hat irgendwie eine Praktikantin letzt, die hatte was geschrieben. Und zwar jetzt an sich ganz manierlich, nur 2, 3 Sachen waren eben nicht so toll. Und sie ist ja Praktikantin, sie ist jetzt nicht die Chefredakteurin oder die Textchefin. Und das hat sie dann gesagt, also das könntest du. Und dann hat die Praktikantin gesagt, also bevor wir jetzt hier weitermachen, will ich Ihnen mal sagen, Sie müssten eigentlich vorher 3, 4 wertschätzende Dinge sagen, bevor Sie mich einmal kritisieren. Es gibt so eine Formel, dass das in der Wahrnehmung quasi...
Aber wäre es nicht andersrum irgendwie verdaulicher, dass man erst sagt, hör mal, das geht mir auf den Keks und das übrigens auch. Mhm. Aber ganz toll an dir bleibt vielleicht das, was man hinten sagt, in Erinnerung.
Naja, aber dann sind ja die Klappen, die Schutten schon geschlossen. Dann ist ja innen schon quasi alles dicht gemacht. Da wird schon an der Replik gearbeitet.
So, dass man sagt, was fällt dir eigentlich ein?
Ja.
Ausgerechnet du.
Genau.
Maßt dir das an. Ich habe auch was gesehen, auch Social Media, Instagram. Eine schwarze junge Frau, paar 20, die sich darüber ereifert hat, dass wir weißen Cis-Frauen uns erdreisten, in dieser Stadtbilddiskussion bei einer Tochterdemo mitzulaufen. Nachdem Friedrich Merz sich übers Stadtbild ausgelassen hat und gesagt hat, fragen Sie doch mal Ihre Töchter, sind ja wahnsinnig viele Frauen auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir sind die Töchter.
Ja.
So. Und eben auch weiße Cis-Frauen. So, dann habe ich das, und dann hat sie sich darüber aufgeregt, wir würden uns das aneignen, dieses Tochtersein, davon abgesehen, natürlich sind wir alle Töchter.
Ja.
Wenn wir Frauen sind, sind wir auch Töchter. Und dann erzähle ich das gestern irgendwie so leicht säuerlich meinem Freund und sage, sag mal, geht's noch? Das ist ein solidarischer Akt, wir Frauen alle zusammen, da regt die sich auf. Und dann sagt er, was sind denn Cis-Frauen? Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, was dieser Begriff Cis bedeutet und habe gesagt, naja, du bist auch ein weißer Cis-Mann, weil du bist als Junge auf die Welt gekommen und identifizierst dich als Mann. Also bist du ein Cis-Mann. Dein Geburtsgeschlecht ist identisch mit dem, was du heute und so weiter. Sagt er, verstehe ich nicht. Sage ich, was ist denn daran schwer zu verstehen? Und dann habe ich gesagt, es ist eigentlich das Gegenteil. Ich bin auch eine Cis-Frau. Ich bin als Mädchen geboren oder als Frau und identifiziere mich als Frau. Ich sage, ich bin eine Frau. Dann habe ich gesagt, das ist das Gegenteil von trans. Hat er gesagt, ja, sag das doch gleich. Jetzt habe ich es verstanden. Dann hat er es verstanden.
Weil cis ist eine lateinische Vorsilbe, die diesseits bedeutet und das Gegenteil von trans jenseits ist.
So.
Ja, aber ich meine, ich finde, das Problem mit dieser Äußerung, also eines der vielen Probleme dieser Äußerung von Merz ist ja, dass er ein spalten will in ein Die und ein Wir. Und dann ist es natürlich nicht sehr konstruktiv, genau, wenn man dieses Die und Wir quasi fortsetzen will.
Und dann noch dann immer weiter spezifiziert.
Genau.
Und dann auch, keine Ahnung, ich muss sagen, also das als kulturelle Aneignung zu bezeichnen, das hat mich...
Da wollte einfach jemand einen großen Auftritt auf Instagram.
Ja, aber das liest man ja ab und zu mal, dass man so denkt, was ist da eigentlich los? Finde ich seltsam.
Ich meine, wenn man schon, da haben wir ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wenn man schon will, alle gleich, finde ich es schwierig, wenn man darauf beharrt, immer auf die Unterschiede. Weißt du?
Ja.
Dass man irgendwie ganz, ganz unbedingt, ganz dringend anders sein will. Natürlich ist jeder, sind wir alle gleich und jeder ist speziell, um es mal so auf eine einfache Formel zu bringen. Aber dieses ist eben auch eine komische Herangehensweise. Also,
was sagst du zu der Stadtbilddebatte?
Ich finde, wir hatten ja letzten Gespräch mit jemandem, der auch eine sehr dezidierte Meinung dazu hatte, der sagte, er traut sich schon nicht mehr in die, also ein Mann, also ein mittelalter Mann, der sagte, man würde sich ja gar nicht mehr in die Innenstadt trauen. All die Ausländer, dann haben wir gesagt, also ehrlich, ich bin ja wirklich viel zu Fuß unterwegs, was mich auch, ich bin auch am Frankfurter Hauptbahnhof, weil wenn ich nach Hause fahre, muss ich eigentlich meistens da durch oder dran vorbei. Es ist kein schöner Anblick, aber das hat vor allem damit zu tun, mit dem Drogenelend, mit den Leuten, die quasi, die
mit Armut,
mit schlimmen psychischen Problemen, die einfach auf der Straße leben, mit Armut, mit alten,
Obdachlosigkeit,
mit alten Leuten, wo die Rente nicht reicht, die in den Mülltonnen wühlen, die Flaschen sammeln, mit dem Schmutz, ja, auch. Und ich finde es grundsätzlich ein Problem, dass Merz sich ja sonst einen Scheiß drum schert, wie die Frauen sich fühlen, was das Thema häusliche Gewalt anbelangt, Abtreibung und so weiter und so weiter. Also da würde ich mal anfangen. Und wenn ganz am Ende noch Energie übrig bleibt, können wir auch mal über das Stadtbild. Das wäre jetzt nicht meine vorrangige...
Ich habe gestern zum Thema Stadtbild, ich war gestern, da erzähle ich gleich von, in einem interessanten Kinofilm, Dokumentarfilm. Und auf dem Heimweg von diesem Film musste ich auf Toilette. Mhm. Und zwar wirklich so, dass ich dachte, ich war mit Öffentlichen da.
Oh.
Ich bin dann zu dem Bahnhof gelaufen, weil ich dachte, ein paar Schritte schaden mir jetzt auch nicht. Aber jetzt auf die S-Bahn eine Viertelstunde zu warten und dann noch nach Hause zu fahren, das wird richtig eine knappe Kiste. Und dann waren an diesem Bahnhof, das war nicht der Hauptbahnhof, waren an diesem Bahnhof, also so ein kleinerer Bahnhof im Süden von Frankfurt, der Südbahnhof. Mhm. Dann wollte ich am Südbahnhof auf Toilette.
Da gibt es ja
eine Toilette. Conny, ich habe gedacht, ich falle einfach um.
Von der olfaktorisch.
Olfaktorisch. Es war, ich habe es dann versucht, meinem Liebsten zu erklären. Dann hat er gesagt, ich möchte keine Details. Das ist ja ekelhaft. Dann sage ich, es war so ekelhaft. Wirklich, dass ich nach Hause bin, mich ausgezogen habe, geduscht habe und alles in die Wäsche getan habe. Obwohl, weil ich irgendwie dachte, das
ist an dir dran.
Atome. Ich will gar nicht vom Fehlen des Klopapiers und so weiter, Seife und so reden. Und da muss ich sagen, das verstehe ich nicht für eine Stadt, für eine Großstadt. Warum kann man Toiletten nicht besetzen mit Personal? Das kann doch nicht die Welt kosten. Das würde so einen anderen Eindruck machen. Und das Wildpinkeln in Frankfurt ist ja jetzt noch höher, wird höher bestraft.
Sehr gut.
An sich, fantastische Idee. Aber ich habe gesagt, ich war kurz davor rauszugehen und mich in ein kleines Gebüsch an der Straßenbahnhaltestelle zu setzen, weil ich einfach gedacht habe, ich bringe das nicht, ich muss mich hier übergeben. Mhm. Das ist so widerwärtig. Mhm. Also das sind so Sachen. Und ich muss sagen, was das Stadtbild angeht, wir beide fahren ja, ich fahre jetzt auch inzwischen eigentlich immer, wenn ich in die Stadt fahre, mit der Bahn. Mhm. Da gibt es Situationen, wo ich auch denke, puh, aber das Puh bezieht sich nicht auf Menschen mit Migrationshintergrund, manchmal auch. Mhm. Das Puh bezieht sich auf größtenteils einfach auf Männer. Mhm. Auf Männer, die hinter mir im Tunnel laufen, auf Männer, die irgendwelche blöden Kommentare machen, wo man so denkt, Freundchen, wie gern würde ich dir ein paar überziehen, aber ja. So. Also deswegen finde ich das auch schwierig.
Und eben auch auf die Umstände, die das erleichtern. Also dass Tunnel nicht ausgeleuchtet sind, dass bestimmte Stadtteile also wirklich im Finstern ist ja gut mit dem Lichtsmog oder so, weil in manchen Stadtteilen ist es wirklich ziemlich duster. Also fürs Subjekt ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass da, wo es dunkel ist, automatisch mehr passiert, aber fürs Gefühl ist es natürlich viel besser, wenn es ein bisschen heller ist.
Absolut. Also ich finde auch, dass so eine Straßenlaterne hat schon viel Schönes.
Yes.
Finde ich auch.
Und also, das ist auch so, es war ja jetzt auch im Gespräch, dieses Catcalling unter Strafe zu stellen.
Erklär mal, was Catcalling ist.
Catcalling ist dieses Gezische und Gepfeife und dieses geile Titten und Ficky, was einem so, also mir jetzt verstärkt nicht mehr so, aber was jungen Mädchen halt hinterhergerufen wird, weißt du, und das... Also solche Dinge, wenn solche Dinge stärker sanktioniert werden, das wird nicht verschwinden. Wenn jetzt alle Migranten plötzlich hier weg wären, hätten wir trotzdem noch sexuelle Übergriffe.
Ja, und man muss einfach mal sagen, wenn man sich die Zahlen der Femizide anguckt.
Ist das gefährlich? Der gefährlichste Ort für eine Frau ist immer noch das eigene Zuhause. Es ist nicht draußen auf der Straße. Da
hauen schlimm sich, genug.
Ja.
Schlimm genug.
Aber
muss
da ist
man
ja
sagen.
wirklich keinerlei Ambition daran, was zu ändern.
Und dann zweiter Aufreger für mich diese Woche war, nach der Toilette und so weiter, war, dass ich auf Instagram gesehen habe auch, also Social Media trägt einiges zu meinem Erregungspotenzial bei, deswegen sagt der Liebste auch schon, hör doch auf, da reinzugucken. Dann sage ich, das zeigt doch einen gesellschaftlichen Trend, eine Stimmung, eine Atmosphäre auf, wenn das vermehrt auftritt. Da sehe ich so einen Anfang 30-Jährigen, der sagt, eins, Freunde, der macht so Beratung, kriegt man die schärfsten Frauen? Hm. So, sagt er den anderen Hohlbratzen.
So ein Aufreißer.
Ja, und sagt dann, so ein Aufreißer-Coach. Und dann sagt er, eins sage ich euch, wenn die sagt, sie macht gerade ihren zweiten Master, rennt einfach. Mhm. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass Frauen gut aussehen, dass sie was Leckeres kochen können. Ernsthaft sagt er das. Und da ist kein Witz drunter oder
Nee,
gar nichts. Und wenn wir nach Hause kommen, wollen wir, dass es auch ordentlich aussieht.
Gut, aber da muss man sagen, Büschchen, um dir sowas leisten zu können, brauchst du eine deutlich andere Gehaltsklasse. Ja? Vom Intellekt wollen wir mal ganz...
Ja, also das Nette waren die Kommentare drunter, da waren dann auch Frauen drunter, die gesagt haben, wegen Männern wie dir mache ich sicherlich noch einen zweiten Master.
Ja, dafür hätte sich's
gelohnt. Einfach, um sich davon abzugrenzen. Mhm. Und dann war ich ja vor meinem Toilettenerlebnis, war ich im Kino. Und zwar durch meine Freundin Irene, die hatte einen Zugang zu einem Film, der eigentlich nur für Bibliothekarinnen war und Bibliothekare. Ein Dokumentarfilm aus Amerika von einer New Yorker Regisseurin, unterstützt von ganz vielen Leuten, zum Beispiel auch Sarah Jessica Parker war da irgendwie dabei als Unterstützerin. Und da ging es um die Bücherverbote in Schulbibliotheken in Amerika. Mhm. Es war jetzt kein Film über New Yorker Schulbibliotheken, sondern eher so plattes Land.
Mhm. Texas. Das ist ja die Hauptsache. Also, so. USA ist ja hauptsächlich plattes Land eigentlich.
Also da waren, jede Schule in Amerika hat eigentlich eine Schulbibliothek und auch eine Bibliothekarin. Und Librarian hieß das, Librarian, also mein Englisch, mit zu viel R.
Ich bin froh, dass ich es nicht sagen muss.
Ja. Der Film war wirklich interessant, weil man doch staunt, welche Bücher auf dieser Liste gelandet sind und dass es tatsächlich wieder eine Liste mit verbotenen Büchern geben kann.
Stattlich sind 4200 Titel da drauf.
Ja, das waren nicht ganz so viele da bei denen, aber das ging von Bilderbüchern, wo zwei männliche Pinguine ein Junges aufgezogen haben, als würde ein Kind, das das liest, sofort schwul werden. Also alles, was in irgendeiner Form mit LGBTQ, mit Abweichung von heteronativer Norm war, musste raus, aber auch Romane wie Report der Markt, Fahrenheit 415, dystopische schöne, Geschichten.
Schöne neue Welt, auch Biografien von Malcolm X und
Bücher über den Ku Klux Klan.
Ja.
Einfach, das lassen wir unsere Kinder nicht lesen, dann hat das auch nicht stattgefunden. Oder wenn die kleine Lisa dieses Buch liest, wird sie lesbisch werden. Wie hohl kann man sein, wie dumm.
Also, sogar die Bibel ist erst ab einem gewissen Alter empfohlen, wegen der sexuellen Inhalte und der Gewalt.
Und dann gibt es da richtige Bewegungen. Man weiß gar nicht so genau, man ahnt nur, von wem die unterstützt werden, auch finanziell. Von empörten Müttern, die sagen, das sind pornografische Inhalte, als würden Pornos in der Schulbibliothek stehen.
Ja, hatten wir drauf als Kindergarten.
Massenweise Pornos, nur deshalb
deswegen heißt es Schulmädchenreport.
Deswegen bin ich in die Stadtbücherei. Und du siehst in diesem Film, werden die vorgestellt, so ganz einfache Schulbibliothekarinnen, die selber eigentlich zum Teil auch sehr konservativ waren, aber die sagen, jetzt reicht's. Mhm. Das können wir uns doch nicht gefallen lassen, dass diese Bücher hinter Papier sind oder dass die hier rausgenommen werden. Mhm. Es gibt mittlerweile eine App, wo all die Bücher drauf sind, die man nicht mehr in der Bibliothek kriegen kann. Das ist so krank. So krank, was da passiert. Und da muss man wirklich sagen, Obacht. Mhm. Also man kann das ja eigentlich kaum glauben, auch mit welcher Vehemenz die diese wirklich harmlosen Bücher bekämpfen.
Naja gut, aber ich meine, das ist die Steilvorlage, die am Ende des Tages eben zu Wahlergebnissen führen, wie jetzt passiert. Weißt du? Also Bildung ist ja quasi, Bildung ist der natürliche Gegner von Leuten wie Trump und Co. Mit einem gebildeten Volk hätte man dieses Wahlergebnis nicht in dieser...
Ja, einem gebildeten Volk kann man auch nicht sagen, diese Bücher dürft ihr nicht lesen.
Ja.
Also... Ganz ehrlich. Jedenfalls war es ein interessanter Abend. Mhm. Und danach, der Raum war wirklich, ich würde sagen, zu 85% mit Frauen voll. Und danach durften die Leute Fragen stellen, weil diese tolle Regisseurin aus New York da war. Und natürlich, wer meldet sich? Männer.
Mhm. Ja. Die zwei, die
mit
da waren.
Mit episch langen Fragen, wo man immer sagen will, komm doch mal auf den Punkt, Norbert. Aber okay.
Das kennen wir ja auch von Lesungen zuteil.
Ja, das stimmt.
150
das ist ganz
Frauen,
verrückt.
Zwei Männer und am Ende die Fragerunde, der Mann ganz hinten.
Ja. Hey. Und der Mann kriegt schon, nur weil er kommt, schon Applaus vorher. Wie toll, dass du hierher gekommen bist. Naja.
Es ist auch ein großes Opfer.
Ja, so ist das alles. Na gut, dann habt eine schöne Restwoche, weil ihr wisst ja, heute ist Dienstag, weil Conny morgen wegfährt. Der Podcast kommt dabei erst Donnerstag.
Genau, nächste Woche sind wir wieder à jour, wie es so schön heißt.
Absolut. Mhm. Also schöne Woche und schönes Wochenende.
Ja, pass gut auf euch auf. Bis
tschüss.
Bald. Tschüss.